Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 29. Juni 2022. Freude herrscht, ist das Gebot der Stunde, müsste das Gebot der Stunde sein, und dieser geniale Kurzsatz sollte eigentlich als Motto hinter dieser Sendung an der Wand prangen, als eine Art Menetekel. Freude herrscht, einer der genialsten Slogans, den je ein Schweizer Politiker im Amt geprägt und formuliert hat. Und dieser Politiker, der das geschafft hat, musste sogar Prügel einstecken für dieses zutiefst von Zuversicht und Gottvertrauen getragene Votum, natürlich von den notorisch schlecht gelaunten Medien. Und es war selbstverständlich, Sie haben es natürlich längst erraten, der unvergleichliche Adolf Oggi, der diesen Satz geprägt hat. Diese Kurzformel, die im Grunde ein theologisches Bekenntnis ist, Freude herrscht. Und Adolf Oggi, ich möchte das gleich vorausschicken, ist ein auch vom Schicksal leidgeprüfter Politiker. Man hat ihn ja immer wahrgenommen als so eine Art Goldjunge, als Strahlemann aus den Bergen, aus dem Berner Oberland. Aber es gab im Leben von Altbundesrat Adolf Oggi auch schwere Schicksalsschläge. Und dieses Motto «Freude herrscht» hat eine vielleicht tiefere Bedeutung, als viele Schweizer sich einzugestehen bereit wären oder das überhaupt nur wissen oder ahnen. Auf jeden Fall, diesen Adolf Oggi habe ich gestern überraschend getroffen im Zug auf der Rückfahrt von Bern nach Zürich, und wir haben uns eine gute Stunde lang unterhalten können. Und er ist einfach eine großartige Persönlichkeit mit einer einnehmenden Ausstrahlung, mit einem Charisma, mit einer Neugier. Und ich möchte nicht verhehlen, dass wir in bestimmten politischen Fragen nicht eins zu eins synchron schwimmen. Aber ungeachtet dessen, ich habe ihn sehr gern, ich mag ihn, ich respektiere ihn, und ich finde es eben großartig, dass die Schweiz solche Persönlichkeiten in ihrer Regierung einst hatte. Und im Grunde war diese Fahrt nach Zürich schon von Anfang an typisch schweizerisch, denn wir saßen in einem Zweierabteil, ohne uns dessen bewusst gewesen zu sein, auf zwei reservierten Plätzen. Und dann kamen die eigentlichen Inhaber dieser Plätze, ein Künstler aus dem Irak mit seiner Begleiterin. Er hat an der Documenta in Kassel teilgenommen, über die haben wir ja auch schon gesprochen, diese Skandalausstellung. Und dieser irakische Künstler wäre dann bereit gewesen, auf anderen Plätzen Platz zu nehmen, auf anderen Sitzen Platz zu nehmen. Doch Adolf Oggi und ich selbstverständlich auch haben sofort gesagt, nein, Entschuldigung, wir sind hier falsch. Wir suchen uns natürlich ein anderes kleines Abteil, worauf ein weiterer Zuggast gekommen ist, um dem Iraker zu sagen, das sei übrigens der ehemalige Bundespräsident der Schweiz, der jetzt ihm den Platz freiräume, worauf der Iraker dann noch außer sich war und sagt, nein, wir werden uns sofort irgendwo in einem anderen Abteil niederlassen. Kurzum, wir sind selbstverständlich aufgestanden. Ein anderer Zuggast hat uns dann wiederum ein Zweierabteil freigegeben. Also das ist die Schweiz, meine Damen und Herren, wo die Ex-Bundespräsidenten im Zug für den irakischen Künstler mit Begleitung den Platz räumen. Und der Iraker hat dann auch noch ein Selfie gemacht. Er wusste nicht, dass zwei SVP-Vertreter ihm gegenüber sitzen, die möglicherweise in seiner Kunst-Community, die eher links gewickelt ist, nicht unbedingt zu den natürlichen Superstars gehören dürften. Aber diese Szene allein illustriert auf wunderbare Art und Weise, was die Schweiz eben ist. Und ja, wie auch immer, der perfekte Auftakt für diese Fahrt nach Zürich. Und wir haben uns natürlich über das eine oder andere unterhalten, natürlich über die Partei SVP, über die Lage in der Ukraine, aber eben auch über theologische Themen. Und da hat mir Adolf Oggi gesagt, dass er tatsächlich regelmäßig in die Kirche gehe, sei gläubiger Protestant und eben diese zuversichtliche Urbotschaft, dieses Gottvertrauen, dieses Weltvertrauen, das sei ihm wichtig, Freude herrscht. Und dieser Satz, Freude herrscht, den müsste man eigentlich patentieren lassen. Er ist vermutlich schon patentiert. Großartig, wunderbar diese Begegnung. Adolf Ogi war übrigens unterwegs zu einem Fototermin, zu einem journalistischen Fototermin aus Anlass seines unmittelbar bevorstehenden 80. Geburtstags. Das sieht man ihm überhaupt nicht an. Ich habe ihm das ohne jegliche Heuchelei und Schmeichelei gesagt, dass er aussehe wie ein 68-Jähriger, ein 69-Jähriger. Da würde er also problemlos durchgehen. Er ist allerdings bereits 80, aber sportlich und dynamisch, wach, neugierig. Also sehr, sehr beeindruckend. Und er war auf dem Weg, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, auf dem Weg ins Zürcher Oberland, um einen anderen Jubilar zu treffen, möchte ich das jetzt noch nicht aufdecken, einen anderen Jubilar, der ebenfalls 80 wird, aus einem ganz anderen Feld, sehr bekannt in der Schweiz, ein Pionier. Ich benenne das Feld im weitesten Sinn der Populärkultur, vielleicht auch zu seiner Zeit und auch darüber hinaus ein Star. So haben sich die beiden Allstars, die Star-Routiniers im Zürcher Oberland getroffen. Ich werde Ihnen dann erzählen, wenn das Ganze spruchreif ist, um wen es sich hier gehandelt hat. Herzliche Grüße an Adolf Ogi, der übrigens auch zu den regelmäßigen Zuschauern von Weltwoche Daily gehört. Im Namen unseres Publikums wünschen wir Ihnen schon jetzt alles, alles Gute zu Ihrem runden Geburtstag. Zweite Begegnung gestern früh morgens mit Korpskommandant und Armeechef Thomas Süssli im Bundeshaus Ost. Sehr interessant auch dies. Wir haben natürlich über die Wehrbereitschaft der Schweizer Armee gesprochen. Wir haben über den Zustand unserer Streitkräfte, unserer Armee gesprochen, unserer Verteidigungsarmee, und selbstverständlich haben wir uns unterhalten über die militärische Lage in der Ukraine und wie der Armeechef, der Korpskommandant, die Lage beurteilt. Zusammengefasst, ich werde das in einer der nächsten Weltwoche-Ausgaben zusammentragen, zusammengefasst kann man sagen, dass die Schweizer Armeeführung etwas ernüchtert ist, enttäuscht ist über den Formstand und die Performance der russischen Truppen. Man hatte gedacht, dass diese Armee zu mehr in der Lage wäre als das, was sie jetzt zeigt da in der Ukraine. Man hat geglaubt, dass diese Armee viel stärker ist. Man dachte daran, dass es Putin gelingen könnte, innerhalb von kürzester Zeit dort das Regime bzw. die Regierung in die Knie zu zwingen in Kiew. Das sei nicht gelungen. Auch erstaunlich viele alte Waffensysteme seien nach wie vor im Einsatz. Waffensysteme zum Teil, die bereits im Kalten Krieg in den entsprechenden Schweizer Armee-Lehrbüchern erwähnt worden seien. Dann auch bemerkenswert, dass die Russen unverschlüsselt gefunkt hätten, zumindest am Anfang dieses Kriegs. Protokolle davon sind übrigens zu lesen, nachzulesen, dokumentiert auf der Webseite der New York Times. Sehr erhellend dort auch das Ausmaß des Entsetzens und der Enttäuschung unter den russischen Soldaten und Offizieren. Dann ebenfalls einfach interessant hier in der Beobachtung, dass es den Russen noch immer nicht gelungen sei, die ukrainische Luftwaffe auszuschalten. Die fliege nach wie vor. Und es sei eine Kriegsführung zu beobachten, auch aufgrund der Befehlstaktik, die sehr umständlich sei und deshalb zu einem sehr geringfügigen, wenn auch kontinuierlichen Geländegewinn führe. Korpskommandant Süssli rechnet mit einer möglichen Kriegsdauer von weiteren Monaten, also nichts von einer baldigen Beendigung des Konflikts, wobei die beiden Parteien ja eine Art Fernduell sich liefern mit Drohungen und Forderungen. Einerseits hat Präsident Zelensky gesagt, dass bis Ende Jahr dieser Krieg beendet sein müsse. Damit versucht er natürlich noch mehr Unterstützung zu holen aus dem Westen. Umgekehrt hat der Kreml verlauten lassen, dass Zelensky diesen Krieg durch eine Kapitulation morgen, heute schon beenden könnte. Aus Sicht der Schweizer Armeeführung wird es noch Monate dauern. Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen? Erstens, aus Sicht der Schweizer Armee, dass eine konventionelle Streitmacht mit Bodentruppen, Panzern, Luftwaffe, Verbundstreitkräften, dass das nach wie vor zentral ist für die Verteidigung eines Landes. Also man muss sich von der Idee verabschieden, dass die Kriege der Zukunft hier nur noch mit dem Joystick im Internet geführt werden. Cyberwar, das gibt es auch. Das ist eine neue Dimension der Kriegsführung, die natürlich auch jetzt zu beobachten ist. Aber das ist nicht der Krieg, sondern der Krieg wird nach wie vor am Boden ausgefochten und am Boden gewonnen. Zweitens, da wollte sich der Armeechef dann nicht so auf die Äste begeben. Ich habe ihm gesagt, ja, früher hätten wir doch ideale Voraussetzungen gehabt. Armee 61, 700, 800.000 Mann unter Waffen, mobilisierbar innerhalb von 48 Stunden mit Zettelchen und dem alten Zeughaussystem. Davon hat man sich verabschiedet, ob wir dorthin wieder zurückkehren. Da spürte man ein gewisses Unbehagen und auch eine gewisse, aber nicht ausgesprochene Kritik an manchen Armeereformen der letzten 20-30 Jahren, wo eben dieses Erfolgsmodell der Armee 61 abgeschafft wurde. Man hat das in den 90er Jahren auf ganz neue Grundlagen gestellt und ist heute dabei, das wieder zu korrigieren. Was Korpskommandant Süssli dann noch herausgestrichen hat, ist sein positiver Eindruck von der Armeesympathie, vom Rückhalt der Schweizer Armee in der Bevölkerung. Das hat sich tatsächlich geändert. Das war vor 20 Jahren anders. Da stand die Schweizer Armee nicht so hoch im Kurs. Vor 30 Jahren, am Ende des Kalten Kriegs, vielleicht am Tiefpunkt. Schweiz ohne Armee, all diese Vorstöße, die es damals gab. Aber ein Punkt, glaube ich, ist hier schon noch wichtig herauszustreichen. Die Politiker haben ja ziemlich schnell jetzt das Fähnchen gewechselt. Im Wind hat man sich da wieder sehr stark auf die Seite der Armee geschlagen. Auch der Schweizer Parlamentsbetrieb hat Milliardenbeträge gesprochen, nicht gleich 100 Milliarden wie in Deutschland, aber 2 Milliarden zusätzlich für die Schweizer Armee. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt, und auch darüber haben wir uns unterhalten, ist der Wehrwille, ist die Wehrbereitschaft, ist eben auch die tiefere Verwurzelung der Armee in der schweizerischen Gesellschaft. Und da ist natürlich vieles mit Stumpf und Stiel herausgerissen worden. Wenn ich mich erinnere, als ich noch jung war, als ich noch ein Kind war, wir sind da eingeladen worden zu Tagen der offenen Tür, wo man geschaut hat, wie die Infanterie in ihren auf ihren Übungsplätzen diese UG-Bogenraketen abgeschossen hat. Man hat die Offiziere gesehen, noch mit ihren alten Hüten und den entsprechenden Linien. Das war respektgebietend. Die Armee war viel sichtbarer, auch in der Gesellschaft präsent. Man hat große Manöver gemacht. Die Panzerkolonnen waren zum Teil auf Transportwagen, auf den Autobahnen zu sehen. Also die Armee war einfach rein auch vom Symbol gehabt, von der ganzen Sichtbarkeit viel präsenter. Und das, glaube ich, ist entscheidend für ein Land, denn der Wehrwille, die Wehrbereitschaft, auch dieses patriotische Hochgefühl, das eine Armeepräsenz natürlich bei den Leuten erzeugt, nicht bei allen, aber bei vielen und in der Schweiz traditionsgemäß eben ganz speziell, diese nicht nur symbolische, es ist vielleicht symbolisch, aber es hat dann eben sehr reale Wirkungen, das ist weg, das sehen wir heute viel zu wenig. Und ich glaube, dass ein Korpskommandant, ein Armeechef viel präsenter sein müsste in der Öffentlichkeit. Und ich frage mich, warum die Schweizer Armee jetzt diesen Ukraine-Krieg nicht gleich gepackt hat als Gelegenheit, um, ähnlich wie das die Gesundheitsbehörden gemacht haben während der Corona-Zeit, warum nicht, dass jede Woche ein General eine öffentliche Medienkonferenz macht im Bundeshaus in voller Uniform, Lagebeurteilung zur militärischen Entwicklung in der Ukraine und dann vielleicht noch ein zweiter Offizier, der daraus die Schlussfolgerungen zieht für die Schweizer Armee. Diese Idee übrigens ist von Altbundesrat Oggi im Gespräch im Zug entwickelt worden und ich finde das eine sehr gute Idee. Warum nicht diesen Ukraine-Krieg zum Anlass nehmen, um die Bedeutung des Militärs wieder stärker zu verankern im Alltagsbewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer? Wir mussten uns ja 2 Jahre lang die Corona-Pressekonferenzen mit anhören und mit ansehen. Da haben die entsprechenden Behörden keine Sekunde so hatte man gelegentlich den Eindruck, ausgelassen, um sich da vor der Kamera zu produzieren. Einmal in der Woche zwei hochrangige Offiziere der Schweizer Armee. Einer macht die Standortbestimmung, der andere leitet daraus die Konsequenzen für die schweizerische Armee ab, für den Personalbestand, für den Materialbestand, für den Ausbildungsstand. Auch die Dimension des Kampfflieges könnte dort erwähnt werden. Das wäre im Grunde auch die Aufgabe, eine aufgelegte Penalty-Chance für Wehrministerin Viola Amherd. Dies ein Gratis-Tipp von Weltwoche Daily an die Verantwortlichen. Vielen Dank übrigens an Korpskommandant Süssli, dass er sich bereit erklärt hat, vor seiner ordentlichen Bürozeit um 7 Uhr morgens mich in seinem Büro zu empfangen. Für mich war das ja quasi ein Zwischentermin zwischen der Aufzeichnung der Daily-Sendungen und dann der Außenpolitischen Kommission im Nationalrat. Fantastisch. Nein, die Armee darf ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Die müssen da nach vorne gehen. Und ich weiß, man hat den Offizieren und den Armeechefs in der Vergangenheit politisch immer einen Maulkorb angelegt. Man wollte sie gar nicht so im Vordergrund haben. Man muss hier wieder nach vorne kommen. Ganz wichtig, das ist auch eine PR-Aufgabe, das ist eine Aufklärungsaufgabe. Und der Wehrwille hat eben entscheidend mit solchen symbolisch-psychologischen Faktoren zu tun, die aber weit mehr sind als nur Psychologie und Symbolik. Sanktionen zeigen zu geringe Wirkung, hat nun auch die Neue Zürcher Zeitung herausgefunden. Nachrichtendienst sieht keine Schwächung Putins. Die hätten nur diese Sendung schauen müssen. Sie brauchen gar nicht den Nachrichtendienst. Der Nachrichtendienst bestätigt, was wir hier Ihnen schon vor Wochen gesagt haben. Eine Frage der Logik. Natürlich können diese Sanktionen nicht funktionieren, wenn sie knappe Güter verknappen. Rohstoffe. Und Russland ist in den Rohstoffen so stark. Ja, dann schaden sie nicht den Russen, dann schaden sie sich selber, weil sie müssen ja die Rohstoffe trotzdem haben. Die ist nicht so leicht ersetzbar. Die Preise schießen in die Höhe. Und das ist der Effekt, den man natürlich beobachtet. Der Nachrichtendienst in unvergleichlicher sprachlicher Gestaltungskraft sagt hier, die westlichen Sanktionen entfalten noch keine regimegefährdende Wirkung, gemäß Analyse. Regimegefährdende Wirkung, das Gegenteil ist der Fall. Mit diesen Sanktionen werden alle Russen gleichermaßen bestraft, ob sie Oppositionelle sind oder Putin-Unterstützer. Das heißt, die Sanktionen, dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland schweißt die Russen zusammen. Das bestätigen mir alle Russen, auch kritische Russen, dass dies der Effekt sei, dass dadurch die Russen geradezu erzogen würden, den Westen zu hassen und sich hinter ihrem Putin zu scharen, zu verbünden, zu ballen, auch wenn viele nicht einverstanden sind mit der Staatsführung und mit diesem Krieg. Das ist der Effekt dieser Sanktionen. Sie haben nicht nur keine regimegefährdende Wirkung, sie haben eine regimeverfestigende Wirkung. Und dazu braucht man auch nicht unbedingt höhere nachrichtendienstliche Lorbeeren, um das feststellen zu können. Das sehen Sie schon, wenn Sie den Fall Iran sich näher unter die Lupe nehmen. Oder der Irak damals, auch da gab es massive Sanktionen, einen Sanktionenkäfig. Das ist nicht geeignet, diese Regimes zum Einsturz zu bringen. Und hier auch wieder wichtig, weil man im Westen eine sorgfältige Analyse dieses Kriegs verweigert hat, kennt man natürlich, versteht man auch nicht die Psychologie Russlands und wie die Russen diesen Krieg sehen. Und es gibt sehr viele Russen, die diesen Krieg aufs fürchterlichste bedauern, die das grauenhaft finden, dass man einen Krieg führt gegen ein Brudervolk in der Ukraine. Aber viele Russen, und das unterscheidet sie eben vom Großteil von 99,99% der westlichen Journalisten, sind eben auch nicht einverstanden mit dem, was die NATO gemacht hat. Aber das haben wir bei uns tabuisiert, darüber diskutiert man nicht. Und wenn man eben nicht über die Wirklichkeit diskutiert, dann kann die Politik, die aus dieser Wirklichkeitsverweigerung kommt, keine vernünftige bzw. keine wirklichkeitsgemäße Politik sein. Und das ist genau der Punkt bei diesen Sanktionen und das bestätigt jetzt dieser Bericht des Nachrichtendienstes. Er spricht da auch von einem neuen Zeitalter. Durch die massiven Sanktionen der USA und ihrer westlichen Verbündeten werde Russland zwar isoliert, mittelfristig aber möglich in die Arme Chinas gedrängt. Ich meine, auch diese geopolitische Deutung, mit Verlaub, haben wir am zweiten Kriegstag hier bereits auf Weltwoche Online dargelegt. Sie können das nachlesen, wenn Sie herunterscrollen. Da müssen Sie weit herunterscrollen, weil da sind wir irgendwie am 26. Februar, haben wir das schon geschrieben. Das ist ja offensichtlich, dass die Amerikaner mit ihrer Politik in der Ukraine, mit dieser Konfrontationspolitik, mit dieser Kompromissunfähigkeit, die natürlich spiegelbildlich die russische Kompromissverweigerung, wobei die russische Kompromissunfähigkeit, da müsste man noch schauen, wenn man ins, will mich jetzt nicht in diese Diskussion hier allzu sehr hineinbegeben, das würde zu weit führen, aber diese Politik hat natürlich dazu geführt, selbstverständlich, dass Russland und China trotz massiven Interessensunterschieden und Rivalitäten, vor allem mit Blick auf Sibirien im Osten Russlands, dass die näher zusammengerückt sind. Und das kann nicht im Interesse des Westens sein. Und das kann auch nicht im Interesse der Europäischen Union sein. Apropos Rohstoffe. Wir schaffen das. Wir können das einfach ersetzen. Russland ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt, Stichwort Kernenergie. Russland ist am Drücker beim Gold. Sie wollen ja jetzt Goldimporte, Goldhandel mit Russland unterbinden. Das ist die jüngste Idee von Präsident Biden. Russland ist bei sehr vielen Rohstoffen bei den Top 5 Exporteuren der Welt. Russland ist für Vanadium der größte Exporteur der Welt. Ohne Vanadium gibt es keine hochwertigen Stahlprodukte. Das ist die Situation. Ohne Russland ist die Industrie in Europa im Selbstmordmodus. Im Selbstmordmodus. Und ich verdanke diesen Hinweis dem Zuschauer René aus dem Kanton Luzern. In Aesch ist er zu Hause. Das sind die Fakten, das sind die geopolitischen Realitäten. Und natürlich, daneben gibt es die ganze humanitäre, die ethische, die Wertedimension, die man da in Anschlag bringt. Aber am Ende des Tages müssen wir eine nüchterne Betrachtung auf der Grundlage der Fakten vornehmen. Und was wir anzubieten haben, was die Medien anzubieten haben, das sind vor allem Emotionen, das sind auch Sanktionen und das sind Dämonisierungen, die man da vornimmt. Ich meine, ich lese jetzt fast jeden Tag, wie unglaublich brutal die Kriegsführung Russlands in der Ukraine sei. Das mag stimmen. Ich will da gar nicht dagegen argumentieren. Ich frage mich einfach, gibt es eigentlich Kriege, die nicht brutal geführt sind? Wie war das eigentlich in Vietnam, Nordvietnam, mit dem Napalm? Oder nehmen Sie den Jemenkrieg? Dort sind Hochzeitsgesellschaften in die Luft gesprengt worden, im Jemen. Ein riesen humanitäres Debakel, darüber reden wir nicht einmal. Das ist kein Thema in den Schlagzeilen, weil da kann man eben nicht als ein Narrativ das Feindbild, das Dämonisierungsbild bedienen. Da merken Sie übrigens auch die Propaganda. Wenn in diesen Kriegen eine Hochzeitsgesellschaft in die Luft gesprengt wird, dann ist das ein bedauerlicher Kollateralschaden. Wenn aber die Russen ein Kaufhaus in die Luft sprengen, dann können sie Gift darauf nehmen, dass in jeder Kommentierung, in jeder Nachrichtensendung ohne den geringsten Beleg behauptet wird, das sei natürlich das Ziel der Kriegsführung. Und wisst ihr, das ist ja nicht theoretisch auszuschließen. Kann ja sein, dass hier eine entmenschte Regie stattfindet seitens der Russen. Aber die Behauptung ohne Fakten, bei gleichzeitiger Nichterwähnung ebenso großer Gräueltaten, die die eigene Seite auf einem anderen Kriegsschauplatz begangen hat, das macht mich einfach stutzig, das macht mich misstrauisch und das erinnert mich an jene Darstellung von Alfred Polgar, ich habe die hier auch schon erwähnt, der bedeutende österreichische Schriftsteller 1917, als er sich Gedanken gemacht hat, einen wunderbaren Feuilleton für eine österreichische Zeitung, über die Entwicklung der Karikaturen von russischen Soldaten bzw. von Russenkarikaturen während des Ersten Weltkriegs. Und da sehen Sie einfach, dass bei uns ganz tief drin eben auch so antislawische Vorurteile drin sind. Jetzt sage ich nicht, dass ich damit behaupte, es könne nicht solche Gräueltaten, auch absichtlich begangene Gräueltaten geben. Aber ich plädiere einfach dafür, dass man sich hier von den Emotionen nicht fortreißen lässt. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil die öffentliche Meinung im Moment bei uns absolut betoniert ist. Unverrückbar. Und jeder, der ein bisschen daran kratzt, und ich mache das von Anfang an, der wird natürlich mit allen möglichen Schlötterli und weiß nicht was, wird der bedacht. Man muss es trotzdem tun, denn am Ende plädiere ich einfach für die Rückkehr zur friedlichen Koexistenz nicht so einer zum Augenverschließen gegenüber Gräueltat, natürlich nicht. Aber mir scheint, diese überemotionalisierte Frontenbildung, dieser totale Krieg, diese absolute Verhärtung, diese Kollektivbeschuldigung, dass man alle Russen in einen Topf wirft und es gibt nur noch böse Russen, es gibt nur noch die Künstler, die Musiker, alle, sie werden jetzt bestraft, aus dem kann nichts Gutes erwachsen. Meine Damen und Herren, aus dem kann nichts Gutes erwachsen. Und diese Schuldzuweisungen, die bringen sowieso nichts, weil sie nicht geeignet sind, quasi eine Brücke zu bauen zum anderen. Jetzt kann man sagen, wir brauchen gar keine Brücke mehr zu den Russen. Die Russen können uns egal sein. Entschuldigung, die Russen gibt es seit 1000 Jahren. Das ist eine uralte Zivilisation mit tiefen europäischen Wurzeln, auch asiatisch beeinflusst. Eine eigene Zivilisation, die auf dieser gigantischen Landmasse sich entwickelt hat. Aber die bleiben noch. Die kann ich einfach wegzaubern. David Copperfield hier etwas mit Zaubersalz. So funktioniert das nicht. Sanktionen zeigen zu geringe Wirkung. Lieber spät als nie, haben Sie es gemerkt. Abschluss des G7-Gipfels in Elmau. Wunderschöne bayerische Kulisse, nicht angemessene Kleidung. Ich glaube, das muss man hier einfach so festhalten, diese Schulreisli-Atmosphäre hier, dieses Faxen und Grimassenschneiden, das wirkt bizarr vor dem Hintergrund, dass diese Staatsführer ja sonst mit einem Dramatisierungs- und Alarm- und Eskalationsvokabular operieren, mit einem Wortschatz des Ausnahmezustandes und der totalen Empörung. Wirkt einfach etwas schräg, wenn sie denn da so wirklich wie eine Schulklasse, wie eine Pfadiklasse da posieren und auf gute Stimmung machen. Berses letzte Chance bei der AHV. Der SP-Bundesrat eröffnet den Abstimmungskampf gegen die eigene Partei. Die Finanzierung der Renten sei nicht mehr gesichert. Die AHV, das nationale Heiligtum der Altersversicherung, der Umverteilung. Ich weiß, ich kratze jetzt hier an einem nationalen Mythos, das kann mir dann auch politisch wieder um die Ohren geschlagen werden, aber ich muss einfach ehrlich sagen, was ich denke, auch wenn ich damit vielleicht mir nicht immer Freunde mache. Für mich ist diese AHV eine Fehlkonstruktion. Eine Fehlkonstruktion. Eine auf der Demografie aufgebaute Umverteilungsmaschine, die funktioniert, wenn sie immer mehr Kinder haben, aber wenn eben weniger Kinder da sind, dann ist das ein soziales Problem für ein Land. Dann haben sie nämlich am irgendwann mehr Rentenbezieher als Renteneinzahler. Und da müssen sie alle möglichen Hilfskonstruktionen machen und dann wird die ganze Politik in Geiselhaft genommen. Und wenn sie so eine AHV für heilig erklären, dann landen sie dort, wo heute die Europäische Union ist, die sich auch immer wieder selber für heilig erklärt und deshalb eben reformunfähig ist. Da ist eben der Fluch hier der guten Tat, könnte man sagen. Das ist der Fluch dieses nationalen Mythos, den man um die AHV, dieses goldene Kalb, das man aus der AHV gemacht hat. Und diese Verklärung, diese Mythisierung, die rächt sich jetzt, weil man da nicht mehr sachlich und nüchtern reden kann und einfach sagen muss, Entschuldigung, die Lebenserwartung hat sich verändert, die demografische Struktur der Schweiz hat sich verändert, diese Struktur AHV ist nicht für die Ewigkeit gebaut worden, sondern das war eine momentane Konstruktion aus einer ganz spezifischen Situation, gegründet auf der falschen Annahme, dass die Demografie immer ungefähr so bleiben werde, wie sie damals war. Jetzt zum Glück kann man sagen, hat die Schweiz noch andere soziale Abfederungssysteme gebaut für das Alter. Und nicht wie Deutschland alles auf so einem sogenannten Umlagesystem aufgebaut, was riesige Probleme gibt. Aber jetzt plötzlich wuchert eben dieses AHV-Problem auch in die anderen Stoßdämpfer des Alters, in die anderen Bereiche und Säulen der Altersversicherung hinein, mit dem Resultat, dass eben dieses gute System, dass wir dieses den Umlagenteil haben, den ich schlecht finde, plus den kapitalgestützten Teil und dann auch noch den privaten Teil, dass das jetzt alles miteinander vermanscht und verklickt wird, Mehrwertsteuern und so weiter, das belastet die ganze Schweiz. Sie reden auch davon, die Steuern auf den Löhnen zu erhöhen, also die Arbeitsplätze werden teuer, das schlägt dann irgendwann auf die Arbeitslosenzahlen. Das sind die negativen Entwicklungen, die Kontaminierung des ganzen Sozialsystems aufgrund einer AHV, die fehlkonstruiert worden ist zum Zeitpunkt ihrer Gründung. Ein Deal mit Putin, Magdalena Martullo und der Elefant im Raum. Ja, Magdalena Martullo hat das gesagt, was wir hier auch schon seit Monaten einfordern. Natürlich muss man verhandeln, natürlich muss man reden, und da kommen jetzt die Politiker und die Medienschaffenden einfach nicht damit zu Rande mit dieser Aussage. Wieder ein Schuldspruch gegen die Credit Suisse. Die Grossbank war blind gegenüber der Geldwäscherei der bulgarischen Mafia. Ihre Blindheit hat System. Ist eigentlich eine Tragödie, dass eine jahrelang von einem Juristen geführte Schweizer Grossbank so viele juristische Probleme hat und nicht einmal die Regeln einhalten konnte und auch die Altlasten bereinigen konnte, die sich da offensichtlich ergeben haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich natürlich im Bankgeschäft die Gesetze massiv geändert haben und man tendiert nicht selten dazu, mit der heutigen Rechtsordnung das Verhalten von früher zu bewerten. Die Medien machen da ganz vorne immer wieder mit, da wird auch sehr viel Unrecht behauptet, werden zu Unrecht Banken und Bankmanager angegriffen. Ich kenne jetzt im Management dieser Banken keine Leute, denen ich attestieren würde, dass sie sehenden Auges krumme Dinge machen. Aber das Problem bei den Banken ist einfach, dass es dort um sehr viel Geld geht und dass die Angestellten dann etwas nahe am Mammon sind. Und wenn man das Gold, wenn man die Edelsteine funkeln sieht, wir wissen, was das für benebelnde, rauschentwickelnde Effekte auf das Hirn haben kann, und da will ich nicht ausschließen, dass der Glanz des Goldes, der Glanz des Geldes einige dieser Banker verblendet hat und dass man deshalb Dinge gemacht hat, die man besser nicht hätte tun sollen. Auf der anderen Seite immer wieder, ich möchte das wirklich differenziert beurteilen, arbeitet die Schweiz, die Medien, auch die Politik an einer systematischen Schlechtmachung unserer Banken. Also was da an negativer Energie, an vorauseilender Feindseligkeit, an Neid letztlich auch diesen Schweizer Banken entgegenbrandet, das widert mich richtiggehend an. Und bei aller Kritik, die auch ich hier empfinde, wenn ich das lese, mir tut das weh. Die Credit Suisse ist eine großartige Schweizer Bank. So versuche ich doch immer wieder die Kurve zu finden, um daran zu erinnern, dass die Schweiz diesem Finanzsektor, der Finanzbranche, den Banken sehr, sehr viel zu verdanken hat. Zum Schluss noch die Stunde der linken Patriarchen. Die SP Watt weicht für ihre prominenten Politiker von ihren Prinzipien ab. Darüber habe ich bereits gesprochen. Ein interessanter Fall. Die haben ja jetzt ihre Amtszeitbeschränkungen aufgeknackt. Und da kommt ja ein interessanter Gedanke hoch. Als seinerzeit ein gewisser Wladimir Putin seine Amtszeit als russischer Staatsoberhaupt verlängern ließ, da waren nicht wenige Genossen außer sich. Man hat sich da die Schuhe abgeputzt und dröhnend vor Empörung Kritik geäußert. Ein Kim Jong-un, ein Xi Jinping, als der sich zum neuen Mao krönen ließ und auch seine Amtszeit verlängerte. Ach, was haben da die Schweizer Politiker, auch die Genossen, gezetert. Aber die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Und wenn es um die eigene Amtszeit geht, da verlängert man nach Lust und Laune. Ist eben nicht das Gleiche, wenn zwei das Gleiche tun. Angeblich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen am Donnerstag. Wir steuern ja dann schon ziemlich rasant wieder auf das Wochenende zu, das Sie hoffentlich auch genießen können im Kreise jener Leute, mit denen Sie sich gerne abgeben, mit denen Sie gerne Zeit verbringen. Machen Sie es gut. Im Sinne von Adolf Ogi, Freude herrscht.